Der ist doch bestimmt schon in der Leitung.
Ich bin da. Meine Spur läuft auch schon seit 10 Sekunden.
Ja, Entschuldigung. Dass ich noch das Haus verlassen musste.
Ich habe überhaupt nicht gemeckert. Ich habe mich damit längst abgefunden.
Also.
Nee, ich sag dir auch gleich, warum.
Ja.
Weil ich natürlich, man kann nicht sagen bester Dinge, es ist zweigeteilt, also zum einen als Hertha-Fan.
Bester Dinge bei 100.000 Neuinfektionen am Tag und bei ganz vielen Leuten und der Omikron-Variante, die aus der südafrikanischen Ecke zu uns kommt und bei den vielen Menschen auf den Intensivstationen, die gibt es zu bester Dinge. Das ist eine Ignoranz ihresgleichen. Und ich habe schon seit Monaten Maske getragen, Abstand gehalten. Ich habe mich geimpft, geboostert, bin genesen, gebettet, das ist den Frauen. Und da sagt jemand hier, ich bin bester Dinge, die abonniert. Entschuldige bitte, ich habe mich kurz.
Kein Problem. Das führt mich gleich, dann nehme ich es, pass auf, ich nehme es direkt vorweg. Mike kann dann seine eigene Begrüßung für dich noch machen. Da ich ja heute wieder auch Apokalypse und Filterkaffee gehört habe. Hier jetzt die vorgezogene Vorstellung von Micky Beisenherz. Er ist der Booster Keaton der deutschen Comedy, geimpft, genesen und gegendert. Hier ist das M in mRNA. Hier ist Micky Beisenherz.
Ich bin die Dolly Booster von MML. Ich grüße ganz herzlich.
Aber was ich sagen wollte, ist, mein Hertha-Herz blutet, aber gleichzeitig mein Podcaster-Herz, mein MML-Herz schlägt, weil auf meine Hertha ist Verlass. Während uns andere Vereine ständig im Regen stehen lassen und immer erst ihre Trainer entlassen, wenn wir aufgezeichnet haben, hat Hertha BSC die Meldung zur Entlassung von Pal Dardai pünktlich um, ich glaube, es war 10.25 Uhr raus.
Ist nicht mehr mein MML. Nee. Das ist ja nun wirklich, jetzt ist also ganz vorbei.
Fairerweise muss man natürlich dazu sagen, normalerweise hätten wir schon um 9 aufgenommen. Und
ich sag's, wie es ist. Wir haben durch die geschickte Verschiebung der eigentlichen Aufnahmezeit das Raumzeitkontinuum gefickt.
Nach vorne gefickt. Ja,
ich würde sogar sagen, wir haben Gott gespielt. So weit will ich gehen. Wir haben Gott gespielt.
Ja, aber pass auf, jetzt kommt die Downside für mich als Hertha-Fan. Nachfolger von Pal Dardai wird Taifun Korkut. Und Bobic ist ja schon da. Jetzt kommt auch noch Taifun Korkut. Werden wir jetzt so eine ungute Mischung aus Hannover 96 und dem VfB Stuttgart?
Eieieiei.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, Taifun Korkut, like wer ihn noch kennt. Wo war denn eigentlich zuletzt?
Ja, das
Hannover, oder?
Und Hannover. Ja, in Hannover.
Ja, siehst du, der Orkan, der weht das britische Dschungelcamp weg und der Taifun, der sorgt jetzt für, pass auf, der Kicker, Taifun sorgt für frischen Wind.
natürlich. Ne? Aber da, ich weiß gar nicht, was ihr habt, es kommen doch nur gute Menschen aus Hannover.
Die Pause ist jetzt sehr lang, finde ich.
Ich weiß, worauf Sie anspielen. Und das werde ich meinem Freund Maschi auch sagen. Und Sie haben völlig recht. Ne? Ja.
Ja, man muss ja nur, man googelt mal Mirko Slomka und ignoriert alle Fotos von ihm, wo er an der Seitenlinie bei Hannover 96 steht. Alles, was danach kommt, das ist Hannover.
Scorpions, genau. Maschi, Gerd Schröder.
Ist Taifun Korkut der Wind of Change?
das ist der für Feinschmecker, verstehst du? Das ist der für Feinschmecker.
Apropos für Feinschmecker.
Ist denn Korkut überhaupt Hannoveraner?
Ist doch egal, aber er war zu lange da, um es nicht zu sein. Man wird da sofort so einverleibt, weißt du?
Ist er jetzt, also...
Das ist so wie die Südafrika-Variante, die ja nur in Südafrika entdeckt worden ist und nicht dort gezeugt wurde.
Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Das ist Omikron. Das ist jetzt auch wieder, das ist ein Surfersblitz. Na, wirklich. Jetzt haben wir gerade gedacht, jetzt läuft's und jetzt kommt das Omikron. Wirklich, ein Surfersblitz.
Um dann auch nochmal was aus dem Evergreen aus Hannover wiederzubeleben oder nochmal aus der Mottenkiste der Geschichte zu holen. Ja. Der Omikron ist überschritten. Gottes Willen. Ja, es geht doch schon mal gut los. Ja, vielen Dank an Hertha BSC an dieser Stelle. Ja.
Vielen Dank. In der Tat. Ja. Wir erwähnen natürlich gerne unseren Christmas-Drop, der nämlich tatsächlich heute anfängt auf fußballmml.de.
Ja.
Gibt es unfassbar schöne Pakete in unfassbar schönem Fußball-MML-Weihnachtsgeschenkpapier.
Ja, Christmas-Drop, das war früher, als Josef in der Krippe versehentlich einmal Jesus hat fallen lassen.
Also Christmas-Drop bei MML, ihr müsst euch uns vorstellen wie die Heiligen Drei Könige.
Ja.
Nur der Unterschied ist, wir sind alle Kasper.
Genau, das ist richtig.
Alles kehrt zurück, Shirts, Taschen, Zeitlupen, Poster, alles, wirklich alles außer Hoodies, muss man an dieser Stelle sagen.
Ja, weil die halt einfach wirklich sowas von weg waren.
Ja.
Also die haben sie sowas von weggeweckt, dass also da einfach nichts mehr ging.
Also schlag zu, eine Woche lang habt ihr die Möglichkeit, bei uns beim Christmas Drop nicht nur zu kaufen, sondern auch Gutes zu tun, denn der Gutscheincode 15MML funktioniert natürlich auch da, denn 15% der Einnahmen gehen an die Projekte der Scoring Girls. Und Lukas, du bist ja Scoring Girl Experte. Hast ja schließlich auch mit Tuba schon ein Interview dazu geführt. Sag uns ganz kurz was.
Also ich finde einfach, als wir darüber nachgedacht haben, wenn wir diese 15% der Einnahmen spenden, dann sollte es ja auch irgendwas sein, was sozusagen uns begleitet und zu uns passt. Und da war meine Idee natürlich sofort, was mit Tuba Tekka und den Scoring Girls zu machen, weil wir ja auch bei der Volkswagen Tailgate Tour im Zuge der ganzen Diversity-Geschichte schon mit ihr gearbeitet hatten und so. Und ich finde es einfach ein herausragendes Projekt und die expandieren auch gerade und da können die jede Hilfe und jede Mark beziehungsweise jeden Euro gebrauchen. Deswegen war das eigentlich ein absoluter No-Brainer und dadurch ja vor allen Dingen eine Herzensangelegenheit für uns.
Ja. Absolut. Also fußballmml.de, das ist Drop-Time. Und wer nachlesen möchte, havar.scoringgirls auf Insta, da kann man alles Mögliche mal rund um die Scoring Girls von Tuba Tekkal tatsächlich
Tuba
nachlesen.
Tuba Tekkal, ne? Wie es halt für eine Fußballerin sich gehört.
Tekkal, ja. She is a football tackle.
Ja, she is.
Übrigens für den Podventskalender, den gibt's ja auch bei MML, ist vertreten dabei. Es gibt
Podventskalender.
Ja, es gibt Jahres...
Potsblitz, der Podventskalender ist draußen.
Ich wollte nur sagen, euer Emoji ist der Schlittschuh. Also, wenn ihr teilnehmen wollt...
Euer Emoji ist der Schlittschuh. Dein Lachen eingefroren.
Es gibt tolle Gewinne. Urban Sports Club, Halbjahresmitgliedschaften, MML, Merch-Pakete, Athletic Green, 3 Monate.
Athletic Greens.
Das sage ich jetzt immer, damit du das immer, das prägt sich.
Muss
das
doch
ist,
möglich sein.
Das ist wie Ingrid und Indeed, weißt du? Ja. Ich sage was falsch, du korrigierst es und dann bleibt es besser im Kopf.
Ja. Oder wie andere sagen, Men's Health, ne, sowas halt. Elizabeth.
He, she, it, das S muss mit.
Ja.
So, Kinder, also der Schlittschuh. Euer Emoji ist der Schlittschuh.
Ja, euer Emoji ist der Schlittschuh.
Also das hört sich wirklich an wie so eine Anzeige bei der Partnerbörse auf der vorletzten Seite von der BZ, so zwischen dem Sportteil und dem Klatsch. Entschuldigung, ist dein Emoji auch der Schlittschuh?
Genau, euer Emoji ist der Schlittschuh.
Wenn ihr über richtige Partner redet, oder reden wollt, wir können auch über
Fliebert... Lieber Rudi Zerne,
wir können
dein
auch,
Emoji ist der Schlittschuh.
Wir können auch über FIFA 22 reden.
Oh. Ach, geil.
Ne? Bis heute Abend ist Robert Lewandowski ja noch ganz oben gerankt.
Ja.
Meinst du, die ändern dann mitten im Game, so mittendrin, komm, wir hatten 30 Kandidaten für die Ballon d'Or-Wahl. Lewandowski, den hatten wir doch so gut gerankt, diesmal vor Messi und Ronaldo. Jetzt hat der verloren. Völlig überraschend gegen Riyad Mahrez. Was machen wir denn jetzt mit dem? Ich glaube, das wird nicht passieren. Aber FIFA 22, realistischer Karrieremodus, sage ich da nur. Also, pass auf, was ich wieder gelernt habe, was die Leute für Fußballer kennen, auch so abseitige Geschichten oder auch so Spieler, also Daniel Malen zum Beispiel von Dortmund, den kannte ich vorher nur vom Fußballmanager und ich habe mich mal so ein bisschen umgehört. Die Leute, die den vorher auf dem Zettel hatten, die müssen gar nicht Sven Mislintat sein, sondern die müssen nur in den letzten Jahren mal den Karrieremodus gespielt haben. Dann wusste man, ey, bei PSV Eindhoven, da spielt aber einer, der wäre doch einer für mein Borussia Dortmund-Team. Und wahrscheinlich hat Zorc einfach auch FIFA 22 gespielt oder damals FIFA 20 oder 21. Da hat dann gesagt, boah, dann hole ich den Malen mal nach Deutschland.
Ja, naja, klar. Also Eindhoven lohnt sich sowieso immer, da mal einen Blick drauf zu werfen. Die haben ja in der Regel immer ein paar ganz gute Leute da. Ne? Stichwort Ronaldo, Van Nistelrooy. Hat Robben nicht auch bei Eindhoven dabei? Der war bei Feyenoord, ne? Der war bei Feyenoord. Ja. Naja, also von daher.
Bevor wir uns da verzetteln. Ja. Mike, sag mal, haben wir nicht FIFA 22 als Partner?
So ist es für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, PC, viele weitere Systeme. Und du hast es ja gerade schon gesagt, es ist wirklich absolut überarbeitet worden, das Spiel. Die Spielerkarriere ist ein echtes Erlebnis geworden. Man hat das Gameplay überarbeitet. Der Torwart ist viel, viel besser geworden. Und dementsprechend ein doch nochmal weiterentwickeltes Spiel mit neuer Ballphysik und allem, was dazugehört. Powered by Football, das neue FIFA 22 jetzt also zu haben und von MML und führenden Anbietern in der Tat empfohlen.
In der Tat. Spielt der, ist der Finidi George, ist der da auch noch, kann man den da auch noch wählen? So wie ich früher.
In der Tat.
Hast du Finidi George immer gespielt?
Hatte, ja, unter anderem Finidi George. Ich hatte auch so Leute wie Jimmy Floyd Hasselbank im Sturm. Verstehst du?
Mhm.
Das waren noch Leute. Und dann hatte ich sowas wie Steve Bruce von Manchester United. Das kann man sehen. Steve Bruce ist eines der besten Beispiele dafür, dass der moderne Fußball sich wirklich verändert hat. Dazu Typen wie Steve Bruce damals in der Abwehr von Manchester United standen, und zwar als sie wirklich auch schon Meister wurden. Das kannst du dir heute wirklich nicht mehr vorstellen. Wirklich
nochmal,
nicht mehr vorstellen.
Bei den Invincibles 2004 bei Arsenal, die ja wirklich ein Kader voller Feinfüßer hatten, plus Jens Lehmann, war Tony Adams noch Abwehrchef. Und Martin Keown hat auch noch mitgespielt.
Ja, ja.
Also da hatten sich gerade sozusagen die Moderne
und
die Geschichte der Premier League nochmal so die Hand gereicht und gesagt, pass auf, wir ziehen das jetzt hier durch.
Ja.
Aber das verstehe ich nicht, Micky. Wenn du so sehr in die Geschichte des Fußballs eintauchst, wieso konntest du mein Rätsel gestern nicht lösen?
Ja, weil ich noch 20 andere Sachen parallel zu tun hatte. So, wollen wir das Rätsel nochmal kurz, lies es nochmal vor.
Ich spielte mit Manuel Neuer, Cannavaro, Huntelaar, Robben, Ilgner, Van der Vaart, Seedorf, C. Roberto und Draxler. Wer bin ich?
Mhm. Naja, also das muss ja, also man versucht das nochmal zu entschlüsseln, ja. Also das heißt, wer da mit Ilgner zusammengespielt hat, dann muss er ja höchstwahrscheinlich bei Real Madrid so irgendwann um 1998 herum gespielt haben. Das heißt, er war sehr jung bei Madrid, während Ilgner da in Anführungsstrichen in den letzten Zügen lag.
Und
so.
Wer ist dann wiederum einem sehr jungen Manuel Neuer begegnet, als er selbst schon ein alterner Fußballer war?
Ja, ja, eben. Ja, das wäre ja Raúl gewesen.
Ja,
ja, den hatte ich auch im Kopf. Das war auch mein erster Tipp.
Ja, aber dann sag es doch.
Ja, aber ich hatte die anderen. Aber Zé Roberto, was hat er?
Zé Roberto war auch bei Real Madrid für eine Saison.
Ach, scheiße. Siehst du, das hat mich rausgebracht.
Ja.
Weil sonst wäre
Raúl. Haben die anderen Namen alle rausgebracht.
Na wirklich, das hat mich, weil das war mein erster Tipp. Raúl war mein erster Tipp. Und dann dachte ich, eigentlich zu einfach, weil klar. Bei
Real du musst halt immer einen drin haben in diesem Rätsel, der dich komplett raushaut. So zum Beispiel. Wenn du Thomas Christiansen suchst und nur Hannover 96 und VfL Bochum-Spieler angibst, müssen aber auch Christus Deutschkoff und Pep Guardiola rein, weil das hat niemand mehr.
Ja, das stimmt,
Zettel,
das stimmt.
Dass der als ganz junger Stürmer mit ja spanischem Pass schon für Barcelona B und ein oder zweimal auch für Barcelona gespielt.
Ja, das stimmt, das ist sehr, sehr gut.
Barcelona.
Ja. Nee, also da, in dem Falle war es wirklich Zé Roberto oder wie ich früher gesagt hätte, als ich noch ein bisschen dicker war und kurzatmig. Jetzt bin ich ja auf einem Level mit Jakob Lund als Halbmarathoneke. Früher Zé Roberto, habe ich doch geholt nach Leverkusen, wie ich noch auf der Kommandobrücke gestanden habe. Aber die ganzen Witze mit der ganzen Fresserei kann ich jetzt nicht mehr machen. Stattdessen, liebe Leute, sag ich euch, was war ich früher der fette Sau? Ihr habt mich alle noch. Ich war doch der Typ, der damals den Suezkanal versperrt hat, weil ich einfach nur kurz mal eben meine Füße da reinhalten wollte. Aber jetzt bin ich rank und schlank und top und fit. Und womit habe ich das geschafft? Ich hau mir jeden Tag einmal kurz eine Kapsel hier, ein dickes Löffelchen von Athletic Greens rein. Das ist das Zeug, was der Mike Nöcker nicht aussprechen kann. Dadurch, dass ich das genommen habe, bin ich so schlank und fit, hab der Zeit gefällt, hat die Silvia sagt, mein Gott, Kali, was ist denn los mit dir? Ja, ich bin eben doch einen Marathon gelaufen. Ich brauch den Flieger nicht mehr. Flugsteig A40, Briefmarke drauf. Ich lauf das Stück zu Fuß. So sieht's nämlich aus. So, naja. Gut.
Wollen wir?
Ja.
Musik bitte. Kinder, wie die Zeit vergeht. Oder KinderInnen, wie die Zeit vergeht. Es ist die 17.
Tommy Nöcker. Tommy Nöcker mit dem... Oh Gott.
Es ist die 17. Folge von Fußball MML in der Saison 21-22. Bitte begrüßen Sie an dieser Stelle Michael Beisenherz.
Das kann kein Sneaker rausreißen, wie alt man rüberkommt, wenn man einen Gender-Gag macht. Mein Gott. Tommy, lass es doch. Ah ja, gut. Ja, Sie sehen hier... der Luke Skywalker aus unserem Krieg der Sternchen, Mike Nöcker.
Vielen Dank. Und der Mann, der sich gleich direkt vom Brennpunkt Hertha BSC melden wird, Lukas Vogelsang.
Ach, in PAL Plus, auch diesmal wieder. live von der Hans-Braun-Straße. Ich sehe da hinten schon Taifun Korkut. Er kommt mit dem Bobbycar von Christian Wolf. Schön, dass ich dabei sein darf.
Viele Fans sind zufrieden mit der Entscheidung, Taifun Korkut zum Hertha-Trainer zu machen. Zum Beispiel die von Fürth, Bielefeld, Augsburg und Stuttgart. Fand ich persönlich sehr lustig. Grüße an die Kollegen von FUMS.
Ah ja.
Ja. Kann man machen zu dieser Personalie.
Liebe Grüße und an dieser Stelle ganz kurz ein lieber Gruß und eine Entschuldigung. Entschuldigung bitten an Pit Gottschalk, der am Freitag binnen weniger Minuten dreimal bei mir anrief. Ich musste ihn dreimal wegdrücken, weil ich in einer Videokonferenz war, die er jäh unterbrach, mehrfach, um mich anzurufen, um diesen Sachverhalt zu klären, weil ich ja öffentlich geschrieben hatte, dass Lukas Vogelsang nicht mehr in den Sport 1 Doppelpass eingeladen wurde nach der Sendung mit Uli Hoeneß, was ja zunächst einmal in der zeitlichen Abfolge komplett richtig ist. Ich habe noch keinen unmittelbaren kausalen Zusammenhang hergestellt. Ich habe ja nicht gesagt, er wurde nicht mehr eingeladen, weil er in der Sendung mit Hoeneß saß, sondern er wurde nicht mehr eingeladen, nachdem er in der Sendung mit Hoeneß saß. Und daraufhin rief Pit Gottschalk an, um diesen Sachverhalt zu klären. Ich muss also nochmal ihn zurückrufen, um dann auch vollständig über das aufgeklärt zu werden. Ja. Also ich möchte an dieser Stelle der guten Ordnung halber möchte ich nur sagen, dass dieser Sachverhalt noch nicht abschließend geklärt ist. Ich habe die Behauptung in den Raum gestellt oder sag mal, ich habe Platz für Spekulation gelassen, dass dieses kritische Nachhaken unseres Freundes Lukas Vogelsang in der Sendung, als es um Katar ging, als es mehr um Katar ging, als es dem einen oder anderen, der auch in der Runde saß, lieb war, dass das dazu geführt hat, dass Lukas Vogelsang nicht mehr in den Sport 1 Doppelpass eingeladen wurde. Ob das jetzt kausal einen Zusammenhang gibt oder nicht, das ist noch nicht abschließend geklärt. Das Gespräch mit Pit Gottschalk wird möglicherweise Aufschluss darüber liefern. Und dieses Gespräch wird natürlich noch stattfinden, weil ich ja nicht Pit Gottschalk weggedrückt habe, weil ich ihn hasse, sondern einfach, weil ich gepodcastet habe, wie ich das von 24 Stunden am Tag, ja 23 Stunden am Tag tue.
Ich habe zwei Punkte zu diesem...
Mike, bitte.
Ne? Also erstens, seit wann räumen wir hinter uns auf?
Das ist sehr, so? Sehr berechtigte so, Frage.
Das ist die zweite. Richtig. Und das Zweite, was man sagen muss, der Auftritt von Lukas Vogelsang im Doppelpass hat zumindest dazu geführt, dass wir jetzt zum Thema Katar und Jahreshauptversammlung beim FC Bayern...
Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Ja? Demokratie! Mein Gott, bitte!
Ja? Eingeladen sind von Sky.
Ja.
Denn im Anschluss.
Ja, stimmt,
ja, im Anschluss, genau. Im Anschluss werden wir uns nämlich bei Sky dazu äußern.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Ja, ja. So.
Ja, und man muss es nochmal präzisieren und vielleicht nochmal richtig stellen. Manchmal geht das ja im Eifer des Gefechts, gehen ja die Nuancen verloren.
Ach was?
Die Ansage war, das ist eine gute Idee, am 14.11. vielleicht nochmal in den Doppelpass zu kommen. Das Problem ist aber, da moderiert noch einmal Thomas Helmer.
Ja.
Und der möchte nicht, dass du nochmal in den Doppelpass kommst.
Ja.
Und Thomas Helmer war nun mal auch der Moderator dieser Sendung im Sommer. Es war seine letzte, auch das sei nochmal gesagt. Es kann also auch sein, dass er mir nur gram war, dass ich versucht habe, mein Buch in die Kamera zu halten in seiner letzten Sendung und ihm die Schau zu stehen, was aber nie meine Intention war. Deswegen glaube ich, dass es immer noch um Katar und Uli Hoeneß und eben um den Beigeschmack dieser Sendung ging. Für mich ist es aber abgehakt. Lieber Rudi Brückner, melden Sie sich bei mir.
Sehr schön.
Aber apropos übrigens, Doppelpass, Dopafon, hab genau zugehört und war unglaublich lustig. Frage der Woche war am Sonntag im Sport 1 Doppelpass, hat der FC Bayern einen neuen Titelkonkurrenten? Und es ging natürlich mit Blick auf das Topspiel, Haaland ist zurück um Dortmund und Bayern. Das haben sie aber in der Frage nicht gesagt. Weshalb sich ein Kölner gemeldet hat mit, 4:1 gegen Gladbach ist schön und gut, aber bleiben wir mal auf dem Teppich, der FC ist noch kein Meisterschaftskandidat.
Schön. Und
das war schon wieder dieses ganze kölsche Ding, ne? Mit Baumgart, da kommst du aus so 4:1 aus der Euphorie da heraus. Da musste ich sehr, sehr, sehr lachen.
Das ist schön. Ich freue mich, wenn du lachen musst.
Ich freue mich einfach, wenn ich Steffen Baumgart sehe, weil das ist so schön. Du siehst den, wie er da gut gelaunt seine Leberwurstkappe abnimmt und dann Richtung Fans.
50.000 Fans in einem Stadion. Ernsthaft? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Meine Oma liegt auf der Intensivstation. Da sind 50.000 Menschen im Stadion. Das ist wohl das Allerletzte. Ich habe nur noch Verachtung für euch übrig. Hashtag, was ich getan habe.
Entschuldigung, ich habe kurz nur versucht, so ein bisschen die allgemeine Stimmung. Volkes Stimme. Ich bin voll. Ja,
heute
ja.
Ist viel abfälschen bei dir, ne?
Also hast du viel abgekriegt?
Nee, gar nicht.
In den letzten Tagen?
Nee, ich habe überhaupt nicht. Ja, nee? Doch, ich kriege jeden Tag was ab. Also schreib eine Kolumne, in der du dich für die Impfpflicht aussprichst, vor 3 Wochen. Da kannst du aber mal.
Ich weiß, gucken, du erwähntest es schon.
Guck, ja, du hast ja gefragt. Da ist also jeden Tag was los. Ja. Also öffentlich-rechtlicher Clown, ne? Alles halt. Nö, aber jetzt aber
das,
nicht im Besonderen.
Das ist ja nur das, was wir dir intern gesagt haben.
Das ist richtig. nein, nichts Besonderes. Nö, ich gucke halt jeden Tag da mal so rein und denke, interessant, wie die Leute so drauf sind.
Interessant ist übrigens, ich meine, wenn wir schon mal hier bei diesem Kölner Thema sind,
ja,
weil ich ja heute im Daily das Ganze auch schon aufgenommen habe, deswegen nochmal zitiert, und ich muss jetzt die Brille absetzen, meine Damen und Herren, ich komme mir so ein bisschen vor, wie der Kollege von der Zeit, der immer die Brille aufsetzt, wenn er was vorliest.
Ja, macht ja Sinn, weil wenn er die Brille braucht, macht es ja Sinn, dass er sie vorher aufsetzt, bevor er es
Unser vorliegt. Freund Jan-Henrik Kruschetski hat nämlich gestern getwittert, wenn bei FC gegen BMG 2G hart kontrolliert wurde, Klammer auf, was glaube ich so war, dann wage ich die Prognose, dass nicht ein einziger Stadionbesucher in den nächsten Tagen ein Intensivbett benötigt und das Gesundheitssystem mit zum Kollabieren bringt. Die Probleme liegen deutlich woanders.
Ja, es ist halt, worüber wir ja in erster Linie, also um dieses Beispiel Köln mal ganz kurz sich vorzunehmen, das ist ja eines, das, wie man so schön sagt, die Menschen bewegt. Man muss ja mal aufpassen, also wir sind ja nach wie vor keine Virologen. Das ist
ich schon.
Das ist vielleicht dem einen oder anderen
Mike schon,
nicht verborgen
schon.
Geblieben.
Ja.
Zunächst, genau, du hast auch so einen Pax-Schrank-Virologen konsultiert, der davor seinem Wohnzimmerschrank, na egal. Also, worum es hier in erster Linie natürlich erstmal geht, ist wie so häufig Symbolik. So, du hast natürlich den Bundespräsidenten, der dazu aufruft, Kontakte einzuschränken, sich freiwillig zu beschränken, an die Eigenverantwortung appelliert. Da dürfen sie jetzt lachen. Und auf der anderen Seite hast du ein volles Stadion in Köln, 50.000 Menschen ohne Abstand und entgegen der eigentlichen Obligation ohne Maske. So, warum sind die Menschen da? Nicht, weil sie charakterlose Schweine sind, nicht, weil sie Terroristen sind, sondern weil sie es können, weil der rechtliche Rahmen das erlaubt. Und dieses Verhalten stammt aus einer Zeit, in der wir es gewohnt waren, dass die Politik einen rechtlichen Rahmen vorgibt, der Dinge umreißt, die vernünftig sind, die geboten sind. Jetzt müssen wir uns aber langsam daran gewöhnen, dass die Regierung nicht mehr hinterherkommt mit dem Geschehen. Das erfordert dann also vorausschauendes Agieren eines jeden Einzelnen. Deshalb könnte man sagen, ich würde mich jetzt nicht mit 50.000 Menschen in ein Stadion stellen. Aber das, ich finde es ist sehr typisch, dass dann solche Leute, wie sie dann im Stadion stehen und jetzt nun erstmal nichts Böses im Sinn haben und auch den Infektionsschutz im Einzelnen sicherlich auch berücksichtigen, dass sie dann als Foto durchs Netz kursieren und dann steht auch, ich habe nur noch Verachtung für euch übrig und jetzt guckt euch diese Arschlöcher an, wo man denkt, ja, natürlich. Und das ist halt so, das ist so typisch für unsere Zeiten, der es natürlich jetzt auch wieder zuvorderst darum geht, ganz deutlich aufzuzeigen, ich verhalte mich fantastisch, Hashtag, das habe ich getan und jetzt guckt euch mal die an. Du bist also wieder auf diesem Level, in dem im letzten Frühjahr Leute auf Picknickdecken im Park saßen, fotografiert wurden, ins Netz gestellt wurden, wo man gesagt hat, ich zeige jetzt mal mit dem Finger auf die, weil die verhalten sich deutlich schlechter als ich, Klammer auf, ich verhalte mich fantastisch, bitte beklatscht mich. So, das ist jetzt, dann musst du es halt einfach, dann muss die Politik doch den Rahmen schaffen und sagen, das ist jetzt einfach nicht mehr erlaubt. Ob das übrigens virologisch jetzt ein Superspreading-Event ist oder nicht, das vermag ich nicht zu sagen. Die letzten Zahlen, die wir ja zur Grundlage haben, ist, dass das Infektionsgeschehen post-Karnevalsbeginn offensichtlich ja auch nicht so dramatisch gewesen ist. Das halte ich zwar trotzdem nicht für gut, was da geschehen ist, ja, aber man muss ja dann zumindest versuchen, wir schreien ja sonst auch immer, hört auf die Wissenschaft. Und die Wissenschaft hat ja derzeit Daten geliefert, die jetzt zumindest nicht belegen, dass das Infektionsgeschehen durch den Karnevalsbeginn massiv sich verändert hätte. Dass das jetzt insgesamt nicht gut ist und dass das kein guter Look ist, wo man allen Leuten sagt, beschränkt euch, weil die explodierenden Neuinfektionszahlen vorliegen, das ist ja völlig klar. So, aber da muss man doch versuchen, auch einigermaßen differenziert auf das zu blicken, was da ist. Aber am Ende geht es natürlich bei den meisten immer wieder nur um die Selbsterhöhung mit dem Zeigen mit dem Finger auf andere. Und da habe ich echt keinen Bock drauf. Ob ich das gut und richtig finde, sei mal dahingestellt. Aber ich finde das halt, das ist so,
boah, ey. Ich finde es auch im Moment, ich habe große Schwierigkeiten mit der Art und Weise, wie der Journalismus, also der schreibende Journalismus damit umgeht. Also ich habe hier nochmal die Headlines von der aktuellen FAZ von heute früh.
Ja.
Die haben groß aufgemacht mit einem Text von Daniel Teveleit in der, im Sport.
Ja.
Hochburg der Unvernünftigen. Und dann Bilder aus Köln.
Klar.
Dann schreibt die Süddeutsche in einem Kommentar, Masken beim Fußball geht leider nicht.
Ja.
Auch da findet eine ungute Überhöhung des Journalismus zu einer moralischen Instanz statt, die ich ganz, ganz schwierig finde, die ich auch seit Wochen schon beobachte mit viel Bauchschmerzen, weil da so eine Abkopplung stattfindet und auch so Grabenkämpfe. Wir gegen die. Also wir, die dort in den Redaktionen sitzen, wissen es besser und gucken auf die runter, die noch ins Stadion gehen. Und das wird dann sehr schnell alarmistisch, das klingt pikiert. Man ist fast schon so, dass man sagt, das ist fast obszön, was dort passiert.
Ja.
Wir würden ja nie, wie können die nur, die Schweine?
Genau.
Und das ist Journalismus. Und ich sehe das, und ich bin ja nicht mehr bei Twitter, das heißt, ich bekomme das dort nicht mit. Ich bekomme
Dafür
es
hast
aber
ja mich.
In den Schlagzeilen, ja, ich bekomme es in den Schlagzeilen mit, in den Kommentaren.
Genau.
Und ich finde es nicht gut, was dort passiert,
genau,
weil es sich wirklich ablöst von denen, die auch mal Leser waren. Und ich kenne viele Menschen, ganz normal in meinem Umfeld, die sagen, sie lesen diese Zeitung nicht mehr. Auch da findet eine Abkehr statt, weil es ein ihr gegen die gegen uns,
genau,
wir gegen die ist. Und da muss der Journalismus auch sich mal anfangen zu überprüfen, ob er wirklich auf diesem hohen Ross durch die Pandemie reiten möchte.
Das ist ja im Übrigen das, was sich seit 2,5 Jahren durch diese Pandemie zieht, dass ja nichts in Relation gesetzt wird. Also dir werden Daten nicht erklärt, sondern es werden ja nur Schlagzeilen produziert. Es werden Inzidenzwerte mit wird sich gegenseitig um die Ohren gehauen.
Ja.
Niemand weiß ja, wo sich die Leute anstecken, weil es nirgendwo gesagt wird oder wenn irgendwo klein versteckt wird. Ich habe heute in der Bild, ich habe Bild gelesen.
Ernsthaft? Halt die Fresse, Sprecherpresse.
Ich bin heute nur noch vollgestimmt.
Ist es wirklich, Mike, bist du noch wach? Ich möchte deinen Körper spüren.
Ich habe, Schwein. Ich habe heute die Zahl gelesen, dass von 3,76 Millionen Zuschauern in der Bundesliga es tatsächlich 10 Infektionen gegeben hat. Ich weiß nicht, woher die Zahl kommt. Leider steht keine Quelle darunter. Aber sollte das natürlich alles stimmen, dann stellen wir plötzlich fest, dass wir mal wieder in der Phase sind, wo einem einfach nur sozusagen Polemik,
genau,
irgendwie übergeschüttet wird und ansonsten halt eben nichts differenziert wird. Um nochmal ganz kurz von meinem kleinen New York-Trip zu erzählen.
Ja.
Es war wahnsinnig schön, sich in einer Stadt zu bewegen, in der es eine Impfquote von 92% gegeben hat,
ja,
und es 1G überall gab. In,
ja,
jedem Restaurant, in jeder Bar, in jeder Kneipe und natürlich auch im Madison Square Garden,
ja,
wo wir zu 20.000 Leuten zusammen die Knicks geguckt haben.
Ja.
Und in der U-Bahn hat jeder eine Maske aufgehabt.
Mhm.
Und teilweise, ich würde mal sagen, ein Viertel, aber wie auch immer, auf jeden Fall eine relativ deutlich sichtbare Zahl von Menschen eben auch auf der Straße. Und insofern ist natürlich mal wieder die Schwierigkeiten, ich glaube, wir leiden, glaube ich, sehr darunter, dass gerade Wahlkampf war, dummerweise in der Zeit,
klar,
wo man eigentlich hätte 2G einführen müssen.
Exakt.
Und es sich keiner getraut hat. Und so, insofern habe ich meine Schwierigkeiten damit, auf den Fußball zu zeigen.
Wie gesagt, ne, wir kommen am Mittwoch möglicherweise bei 100.000 Neuinfektionen am Tag raus. So, bei einer Inzidenz von 500 landen wir, wenn der Trend so weitergeht. Es gibt ja derzeit nur ganz wenig, ganz zarte Andeutungen, dass es vielleicht, dass der Trend jetzt gestoppt werden könnte. Aber das ist natürlich alles nicht befriedigend. Frag mal die ganzen Helikopter und Maschinen, die gerade quer durchs gesamte Land fliegen, um einen Intensivpatienten nach dem anderen von einem Bundesland ins nächste zu fliegen. Das ja, ist ja völlig
Greuther
klar.
Womit Greuther Fürth auch nicht das schlechteste Kleeblatt in Deutschland im Moment
ist. Und da ist natürlich klar, dass etwas passieren muss. Der Fußball ist immer so exemplarisch für die Ungleichbehandlung. Deshalb taugt er natürlich auch dafür, zum einen nochmal private Kontaktbeschränkung, kleinere Veranstaltungen, Weihnachtsmärkte, die abgesagt werden, abgebaut werden. Und auf der anderen Seite hast du natürlich immer das Millionengeschäft und das Millionärsgeschäft Fußball. Das liegt natürlich nahe. Und ich finde es auch völlig nachvollziehbar, dass man mit dem Finger auf den Fußball zeigt, weil er natürlich wie üblich eine Sonderbehandlung bekommt. Trotzdem finde ich, sollte man dann sollte man sich auch differenziert mit dem Thema befassen und nicht pauschal etwas abwatschen, weil ich meine, das ist ja eh Quatsch. Also auch dieser, da bin ich auch gleich fertig. Also immer diese lächerlichen Impulse jetzt zum Beispiel mit der Impfpflicht für Fußballer. So, das ist natürlich auch eine reine Symbolpolitik, wo es auch nur darum geht, anzudeuten, dass mit dem Durchimpfen von Profifußballern diese Unwucht aufgehoben wäre und die Ungleichbehandlung zwischen Otto-Normalverbraucher und Profifußballer, also dass damit auch gleich der Gender Pay Gap geschlossen wäre, ist natürlich alles hochgradig albern und ist halt wieder mal ein super Beispiel dafür, dass halt einfach nur Symbolik dominiert.
Man zeigt aber auf eine der wenigen Branchen, wo ein vernünftiges Hygienekonzept sehr schnell entstanden ist und sehr konsequent
selbst Karl Lauterbach hat's gelobt.
Durchgesetzt hat. So.
Also da kann ich nur sagen, bravo, also Chapeau. Also,
aber was großartig. Sind denn gerade die zwei Themen, die quasi durch Haaland. Die Medien geisten? Nee, aber es sind Stadien und es sind Weihnachtsmärkte.
Ja.
Und Weihnachtsmärkte werden jetzt in Berlin nicht, da standen sie gestern zu Hunderten am Gendarmenmarkt, um Einlass zu bitten. Mhm. Aber Weihnachtsmärkte werden
abgebaut. Man kann nur um Einlass bitten.
großartig. Nein, also Weihnachtsmärkte werden abgebaut. Im Stadion müssen die Bundesligisten jetzt wieder reduzieren. Dazu möchte ich gleich noch explizit was sagen. Zum Beispiel am Beispiel des Topspiels Dortmund gegen Bayern. Aber ich habe vor zwei Wochen ein Interview mit einem Aerosolforscher gelesen, der gesagt hat, auch das ist reine Symbolpolitik, weil wir wissen jetzt nach fast zwei Jahren Pandemie, dass die meisten Ansteckungen im Innenraum stattfinden, während im Stadion selbst oder auf einem Weihnachtsmarkt das Risiko eher oder sehr gering ist. Und da gab es irgendwie Studien in China, in Deutschland, aber auch in Europa, wo sie am Ende auf 1% von Ansteckungen gekommen sind, wenn überhaupt. Und dass er gesagt hat, das ist alles extrem alarmistisch und bringt uns nicht voran. Wir müssen ganz andere Wege gehen und das eigentliche Problem sind nicht die 50.000, die im Stadion sitzen, sondern die wenigen, die dann in der Loge sich zurückziehen und dort gucken.
Ja, ist ja so.
So.
Dann siehst du auf der einen Seite die Interviews mit den Schaustellern. Ja, es war also herzzerreißend in der Süddeutschen, wo die sagt, ich habe zwei Tage lang all meine Holzfiguren aus dem Erzgebirge aufgebaut, muss jetzt alles wieder abbauen. Das sind ja dann auch so diese Einzelschicksale. Aber das ist ja, du kannst ja nicht klassisch Äpfel mit Birnen vergleichen. Nur weil die Frau aus dem Erzgebirge ihre Figuren wieder einpacken muss, heißt das ja nicht, dass in Köln keine Fans ins Stadion dürfen. So, das wird immer so, das wird dann alles so gegeneinander ausgespielt.
Ja,
weißt du?
Exakt. Das ist wieder das ganz große Äpfel- und Birnenfestival in Deutschland.
Ja, aber das können wir ja sehr gut.
Ja, 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 natürlich können wir das sehr gut.
Wir sind nämlich Äpfel und Birnen in Deutschland, wir sind most wanted.
Oh Gott.
Und dass sie nicht kandiert sind, das liegt an euch, weil die Weihnachtsmärkte abgebaut werden, ihr Arschlöcher.
Ich bin der Kanzler für alle Wütburger. Ich kandiere.
Ich hätte gerne kandierte Äpfel und Birnen in die Fresse. Mir ist es egal, ob man sie miteinander vergleicht, aber wenn die schön mit Schokolade überzogen sind oder mit Zuckerguss. So, naja, und
aber war Helmut Kohl die einzige kandidierte Birne Deutschlands?
Ja, ne? Wir haben übrigens im letzten Podcast versprochen, dass wir daraus keinen kompletten Corona-Podcast machen.
Nein.
Ich finde, sollten wir in diesem auch machen, weil wir können jetzt noch eine Stunde darüber weiterreden oder es auch einfach lassen und uns daran erfreuen, dass der einzige Superstar der Bundesliga zurück ist und 7 Minuten später gleich auch noch im Stile von Everybody was Kung Fu Fighting auch noch getroffen hat.
The greatest Grätsche of all times.
Ja,
Wahnsinn. Also müssen wir mal sagen, nächstes Jahr wird ja nicht nur Ricken Lupfen jetzt 25, sondern auch die Jahrhundertgrätsche von Kola gegen Cantona im Halbfinale davor.
Ja,
und jetzt gibt es in Dortmund wieder jemanden, der Spiele mit Grätschen final entscheiden kann. Ist doch fantastisch. Hm. Nur diesmal offensiv statt defensiv.
Die Grätschenfrage.
Ach Gerd, ja, aber, doch.
Ja, ist das so. Kriegst gar nicht meine Faust zu spüren, ey. Aber so, aber entscheidend ist doch, der kommt.
Gott, Gott.
Nun stehe ich da vorm Armtor und bin so gut als wie zuvor.
Ja, es ist auf, also
so arm ist jetzt Wolfsburg auch nicht.
Also man muss schon sagen, wenn man sich so als Dortmund-Fan das Spiel angeguckt hat, speziell die erste Halbzeit war so aus Dortmunder Sicht, war es erstmal so, dass man so denkt, so, och ey, Wolfsburg hat also zumindest in den ersten 30 Minuten nur wirklich nahezu alleine das Spiel gemacht, waren sehr gefährlich vor des Dortmunders Tor. Und dann, und das ist psychologisch, glaube ich, echt wichtig, haben sie es geschafft, das Spiel zu drehen. Noch ohne Beteiligung von Haaland. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse vor dem Bayern-Spiel und für die nächsten Spiele vor der Winterpause. Zu wissen, wir sind in der Lage, das Spiel zu drehen, auch ohne den Haaland, der dann kommt. Und dass der dann natürlich das 3-1 so spektakulär macht, wie nur eben er es kann. Das ist dann nochmal eine schöne Zusatzinformation. Aber das Wichtigste ist eigentlich vor dem 3-1 passiert, nämlich die Erkenntnis, wir können gegen ein Spitzenteam hier auch ein Spiel drehen. Und das ist natürlich vor der Begegnung gegen die Bayern der deutsche Klassiko, wie man gerne, aber dann doch falsch sagt, ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Aber klar, ich meine, was sollst du über Haaland sagen? Der Kerl ist eine Waffe und das Ding ist halt einfach Classic Haaland. Das macht sonst so eigentlich nur Lewandowski, der dummerweise schon seit Jahren nicht mehr bei Dortmund spielt.
Großartiger Moment im Doppelpass. Dieter Hoeneß war ja zu Gast.
Dieter Hoeneß.
und er sagte, naja, ich kenne mich ja mit der Position auch ein bisschen aus, weil es stand die Frage im Raum, wenn man denn weiß, dass Haaland auf den Platz kommt. Also das ging so ein bisschen raus an John Anthony Brooks, der schlecht aussah beim Gegentor. Warum stellt man ihn dann nicht einfach zu? Und Dieter Hoeneß in seiner ganzen Dieter Hoeneß-Haftigkeit mit dieser riesen Stirn lachte sich kaputt und sagte, ich kenne mich ja auch ein bisschen aus mit dieser Position. Den kannst du einfach nicht zustellen.
Ja,
das ist nicht möglich, auch wenn du weißt, was der macht. Der schirmt auch gegen drei Verteidiger mit seinem Körper den Ball ab. Und es gab ein wunderbares YouTube- oder TikTok-Video, wo so ein junger Typ hat sich so einen aufblasbaren Gegenspieler aufgestellt vorm Tor. Und hat drei Varianten gemacht, wie er um den rumkommt. Einmal dreht er sich mit der Hacke um ihn rum, dann steht da Messi. Dann nimmt er ihn über dieses aufblasbare Teil rüber, Ronaldo. Und dann wämst er einfach durch dieses aufblasbare Teil durch, Haaland. Und hat einfach diesen aufblasbaren Kameraden einfach umgerannt und ist aufs Tor zugestürmt. Und das hat es sehr gut visualisiert. Also natürlich hat der auch eine gute Technik, aber der geht ja da nicht filigran rein, sondern filigran rein. Der walzt dir einfach platt die Abwehr rein.
Ja, ja.
Und das finde ich so fantastisch, dass du da ist kein Kraut gegen gewachsen.
Ja, total. Also wirklich, wirklich absolut beeindruckend. Und kommt jetzt natürlich zum rechten Zeitpunkt, denn es ist ja schon so, wir wollen ja auch nicht vergessen, wir haben ja auch noch die Eindrücke aus der Champions League. Klammer auf, Kreuz, Klammer zu.
Ich erinnere mich nicht mehr.
Ja, und das war natürlich insgesamt alles ausgesprochen ernüchternd. Es war ja auch vor dem Spieltag so, dass die Dortmunder fast gleich auf mit den Bayern an der Spitze der Bundesliga waren, im Gleichschritt, und man sich schon ein bisschen die Frage gestellt hat, wie haben sie das denn eigentlich hingekriegt? Da ist die Wiederkehr ihres wichtigsten Mannes im Sturm sicherlich nicht ganz verkehrt.
Ja, die These ist ja auch gar nicht so kühn zu sagen, ich war ja nun mal beim Spiel in Lissabon und konnte mir das aus dem Oberrang in Ruhe anschauen. Nochmal, Sporting ist zwar der amtierende portugiesische Meister, den solltest du aber auch als amtierender Bundesliga-Dritte hinter dir lassen in einer Champions League-Gruppenphase. So, jetzt kommen die zu Sporting und ich habe mit vielen Portugiesen auch gesprochen, denen war klar, sie verlieren das. Also der Taxifahrer sagte, sowas passiert nicht oft, dass wir eine Mannschaft vom Kaliber von Borussia Dortmund so schlagen. So, und du hattest immer das Gefühl, dass die Portugiesen, das Sporting extrem gefährlich war im letzten Drittel Und Dortmund hätte halt noch ewig weiterspielen können, weil sie überhaupt nicht zum Abschluss in der Box gekommen sind. Und wäre Haaland da gewesen, das ist die überhaupt nicht kühne These, hätten die das Ding niemals verloren.
Und das dann wären war sie auch die überhaupt nicht so kühne These mit Lukas Vogelsang.
Also, weil du gemerkt hast, sie haben ganz, also Marco Reus sagte ja, und man dachte, hat er ein anderes Spiel gesehen, aber ich weiß, was er meint. Er meinte ja, die haben ja gar nicht viel fürs Spiel gemacht. Wir haben ja alles versucht. Es war aber absolut brotlose Kunst. Wenn du halt im Mittelfeld immer wieder dir die Bälle holst und dann vorträgst, dir fällt aber ab dem 16er nichts mehr ein, dann kannst du auch mal 3-1 verlieren bei Sporting Lissabon. Also, und du hast es eben gemerkt, da fehlt dann eben diese Waffe und dieses, das ist ja fast schon, das Spektakuläre ist ja bei ihm selbstverständlich geworden. Und sowas brauchst du in so einem entscheidenden Game.
Ja, Tatsache.
Wie war eigentlich, Lukas, das Spiel für dich gegen Wolfsburg? Weil es war ja quasi ein wirklich gutes Spiel der beiden Lukas Vogelsang-Lieblinge, nämlich Nico Schulz und Luke Bacchio. Beide haben eine gute Leistung vollbracht.
Ja, pass mal auf. Ich sag dir, wie es ist. Ich gehe davon aus, dass Dortmund, die ihr Stadion schon mit 67.000 jetzt ausverkauft haben gegen die Bayern, dass die jetzt wegen Corona reduzieren müssen, wahrscheinlich auf ein Drittel oder so, dann rechne das mal durch. Da gehen denen wahrscheinlich am Spieltag 3 Millionen Euro durch die Lappen. Wenn du dann noch sozusagen das Geld dazu nimmst, was ihnen durch die verfehlte Qualifikation fürs Achtelfinale in der Champions League entgeht, dann fehlt eine Menge Geld. Und das heißt, nicht nur Dortmund selbst, sondern auch Laumann sind schuld, dass sie am Ende sich keinen neuen Linksverteidiger kaufen müssen, am Ende wieder mit Nico Schulz spielen.
Also das bei Nico Schulz, war das gegen Luke Bacchio? Gegen wen hat er dieses Laufduell verloren? Ich habe das Spiel gesehen und da war Dortmund gerade im Begriff, einen Konter einzuleiten. Und dann hat Nico Schulz, also quasi, der hat quasi den mehr oder weniger den Ball sich dann genommen auf dem linken Flügel und wollte dann so Richtung gegnerisches Tor langsam losziehen und dann kam ein Gegenspieler von Wolfsburg, kam und nahm ihm dann aber auf wenigen Metern ein paar mehr ab und ich dachte, ach du Scheiße, ey. Wenn ich das als Trainer sehen würde, dann würde es ja ausflippen, er würde sagen, das gibt's doch gar nicht.
Nico Schulz, nochmal, ja, Ex-Herthaner, Ex-Hoffenheimer, der hat, und das hatte ich vergessen, das wurde ich aber mehrfach dran erinnert im Dortmunder Auswärtsblock in Lissabon, 24,5 Millionen Euro gekostet. Ja, ja. Und der wird wahrscheinlich auch 5, 6 Millionen verdienen. Und das, was der in Lissabon angeboten hat, war eine Frechheit. Und ich habe in den letzten 10 Tagen zweimal extrem viel Hass für einen Spieler gehört in Auswärtsblöcken. Einmal war es Hertha bei Union, ja. Da ist der ganze Frust, der kapriziert sich mittlerweile auf die Figur Boateng, der als Hoffnungsträger gekommen, der als Hoffnungsträger gekommen ist und jetzt als Altherrenfußball für alle enttäuschten Hoffnungen dieses Vereins und seiner Fans steht. Ja. So, da gab es viel. Dann haben sie auch das Trikot von Selke zurückgeworfen.
Ja, gut.
Da war ja Boateng auch am Zaun.
Das hättest aber auch sein können.
Und die andere Figur, das war ich übrigens nicht. Ich habe zwar keine Alibi, aber ich war es nicht. Man möge sich die Videos nochmal anschauen. So, das war, und was Ähnliches habe ich jetzt im Dortmunder Blog in Lissabon erlebt für Nico Schulz, auch ein Ex-Herthaner. Also Nico Schulz ist so eine absolute Figur, mit dem die Dortmunder überhaupt nichts mehr anfangen können. Absolute Reizfigur, wenn der...
Ja? Das hat natürlich damit zu tun, da kommen drei Dinge zusammen. Das eine ist eine bestenfalls mäßige Leistung. Das ist ein sehr hohes Gehalt, / Ablösesumme, plus eine absolute... wie soll ich das sagen? Gesichtslosigkeit. Der steht halt einfach für den überbezahlten Durchschnittsprofi, dessen Leistung im Gleichschritt ist mit dessen Persönlichkeit, die zumindest für uns, die wir das Spiel beobachten, eigentlich nicht messbar ist. So. Und das ist, das triggert dich als Fan natürlich. Also der durchschnittliche Fußballfan hat natürlich immer lieber einen Großkreuz als einen Nico Schulz.
Ähnliches galt bis vor ganz kurzer Zeit auch noch für Marius Wolf, den sie ja quer durch Deutschland aus. Also er kam ja von Frankfurt, wo er unter den Fittichen von eben jedem Kevin-Prince Boateng ja echt zu einem guten Bundesligaspieler gereift war. Und der kam ja dann, und dann wurde er an Hertha ausgeliehen, an Köln und so. Und der kommt zurück und hat eigentlich ein ähnliches Profil wie Nico Schulz. Weil beide haben ja das große Manko, sie haben sich in der Bundesliga als Schienenspieler in einer, also in einer Fünferkette, also als du hast eine Dreierkette hinter dir und spielst den offensiven Außenverteidiger, der auch schnell Außenstürmer sein kann. So, und dann müssen sie in Dortmund plötzlich Viererkette spielen, was ja schon mal gar nicht funktioniert, weil Nico Schulz ist keiner für die Viererkette. Das ist eine Fehlplanung vom Verein. Ja. Aber Marius Wolf und Nico Schulz haben dadurch ein ganz ähnliches Profil. Marius Wolf hat sich aber zurückgeackert,
ja, genau,
malocht ins Team.
Exakt.
Und das wird dann wieder honoriert.
Total.
Bei Borussia Dortmund.
Total.
Und deswegen ist der jetzt vom Buhmann wieder zu einem der Fanlieblinge geworden. Das habe ich auch gemerkt in Lissabon.
Genau. Man muss aber fairerweise dazu sagen, dass man das Ganze auch alles anders interpretieren kann. Ich weiß, ihr habt da eure Hasskappen auf, aber wenn man bei Bayern München immer darüber redet, dass wenn sie ein Spiel verloren haben und dann am nächsten Wochenende dann wieder gewinnen, dann reden alle irgendwie von Mentalität und der arme Gegner.
Ja.
Das muss man in diesem Fall aber von Borussia Dortmund auch einmal behaupten, weil irgendwie so kläglich in der Champions League auszuscheiden und dann noch 0-1 hinten zu liegen gegen den VfL Wolfsburg, der ein super Spiel macht, überhaupt echt richtig gutes Bundesligaspiel ist das gewesen. Hat großen Spaß gemacht, dieses Spiel zu sehen. Und du eine so beschissene Leistung wie Nico Schulz abgeliefert hast, trotzdem wieder spielst und dann bringen beide, also sowohl Nico Schulz als auch Borussia Dortmund insgesamt eine wirklich gute Leistung aufs Parkett, auf den grünen Rasen.
So ist das. Ist das Dortmunder Stadion jetzt mittlerweile schon so edel? Ja.
Auf den grünen, genau.
Parkett gelegt.
Sie waren ja in Wolfsburg. Rasen. Sie also, waren ja in Wolfsburg und da sind
Natürlich in Wolfsburg,
Sitze beheizt und dann ist es auch Parkett.
Stimmt,
so,
ja.
Wo die Sitze beheizt sind, da wird doch auf Parkett gespielt.
Nein, aber ich finde irgendwie bei allem jetzt irgendwie über Nico Schulz meckern und so weiter, man kann das auch ein bisschen anders auslegen, weil es ist, gehört auch einiges dazu, einfach eine so gute Leistung dann in Wolfsburg abzuliefern, wenn man so vorher so schlecht abgeliefert hat in Lissabon. Auch das hat was mit Charakter zu tun.
Komplett richtig und deswegen bist du ja auch der Moderator dieser Sendung hier.
Ja.
Das finde ich sehr, sehr gut, weil du natürlich auch dann dieses ausgleichende Moment reinbringst. Ich habe aber was gemacht. Ich bin einfach zum Zeitpunkt des Spiels Wolfsburg gegen Dortmund im Flugzeug gesessen.
Siehste.
Und habe es deswegen gar nicht gesehen und habe deswegen natürlich all den Hass von 2 Grad in Lissabon im Oberring bei 1-3 einfach mitgenommen und den musste ich loswerden. Das heißt, lass mir doch nicht meine Meinung von Tatsachen versauen. So.
Würden wir jetzt vielleicht ganz kurz an dieser Stelle mal vollen Fokus auf unsere Partner in diesem Werbeblock hier bei Fußball MML legen, denn das hier ist bim, 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 mein MML. Clark.
Mhm.
Was machst du da, Micky?
Ich schreibe gerade Karl Lauterbach.
Er schreibt wirklich Karl Lauterbach. Aber warum schreibst du im Podcast Karl Lauterbach?
Ja, ich hatte eine Frage. Ich habe gehört, dieses Corona soll nicht gut sein.
Ja.
Stimmt das?
Ja, das stimmt.
Dankeschön.
Sehr gut.
Ja, dann machen wir es. Pass auf, hier ist jetzt wieder einer, der Clark kennt. Hier ist Mike Nöcker. Das ist dein Parkett,
das ist, lieber Mike. Vielen Dank. Denn was ist Clark mit C geschrieben übrigens? Es ist eine Versicherungs-App, also quasi ein digitaler Versicherungsmanager. Wo hast du deine Versicherung?
Ich habe meine Versicherung, du meinst jetzt jede einzelne?
Nee, so haptisch, also wo findest du?
Natürlich irgendwo in der Schublade rumliegen und habe natürlich immer, wenn ich sie brauche, nicht die Dokumente parat. Ich habe auch überhaupt gar keinen Überblick über das, wo ich was wie versichert habe. Ich kann dir das auch genau sagen, ich bin passgenau da heillos unterversichert, wo ich es brauche und bin unrettbar überversichert, wo es nicht nötig ist.
So, und
das ist mein Zustand.
Aber dieses haptische irgendwo abheften, das ist doch diese ganz gefährliche deutsche Leitskultur.
Ich gebe an der einen Stelle Tausende von Euro zu viel aus, um sie an der anderen Stelle zu wenig zu investieren, um dann, wenn ich sie brauche, nichts zu bekommen. Das ist mein Weg. Das ist der Beisi-Weg.
Der Beisi. Und Beisi ist auf jeden Fall wie gemacht für Clark, den digitalen
allerdings
Versicherungsmanager, denn auch er hasst es, sich um Versicherungen zu kümmern, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen. Deswegen gibt es diese App. Und dort lädt man seine Versicherung rein und dann gibt es einen Algorithmus aus über 160 Versicherern, wird dann dein Tarif gecheckt, angepasst und eben geguckt, wo du sparen kannst, wo du top versichert bist, schlecht versichert bist und so weiter und so fort. So, was müsst ihr machen? Fußball 30 ist der Gutscheincode, denn ihr ladet Clark runter als App auf euer Smartphone zum Beispiel auf clark.de oder wenn ihr in Österreich zuhört, unter goclark.at. Und dann ladet ihr jeweils eure Versicherungen hoch. Für die erste gibt es einen Amazon-Gutschein von 15 Euro. Bei zwei Versicherungen sind es 30 Euro. Und dementsprechend könnt ihr dann eben checken, sparen und alles Weitere nochmal unter goclark.at oder clark.de nachlesen. Und weil wir schon beim Thema Versicherungen sind.
Ja.
Wie viele Autoversicherungen hast du?
Jetzt geht das wieder nicht.
Der Gag wird auch nie alt, ey.
Du versuchst das jetzt so ein bisschen auf die Art, wie der Spiegel versucht hat, Bushido zu entlocken, wie viel Geld er für seine Amazon-Doku, nenne ich sie jetzt mal in deinem Beisein, Mike, bekommen hat. Und dann haben sie also wirklich, und da sind wir wieder bei meinem alten Mantra, Eitelkeit schlägt Intelligenz. Intelligent wäre es gewesen, sich zu Vertragsdetails nicht zu äußern. Eitel ist es halt, dass es einem dann doch schon wichtig ist, so sagen, wenn man sehr viel Geld bekommen hat. Und es ist dann so, dass es darum ging, ja, Frage, Spiegel, wie viel Geld haben Sie denn für die Teilnahme an dieser Amazon-Doku bekommen? Ja, über Vertragsdetails rede ich nicht. 1 Million? Ein bisschen mehr war es dann schon.
Yep. Dass allen Hörern nur mal die Folge von vorvergangener Woche Shea Krömer ans Herz zu legen.
Ja.
Shea Krömer, also Kurt Krömer, trifft bei sich im Verhörzimmer Bushido.
Ja.
Sensationelles Fernsehen.
Ja, ist gut. Ja, ich meine, Krömer ist Berliner, ja eh sehr gut. Aber
zwei Berliner Schnauzen treffen aufeinander. Ja. Ich fand's großartig.
Sehr gut.
Freunde, aber pass auf, die Chance.
Pass auf nochmal, die Hook 4 und diese alte Hook 24-Frage von Mike Nöcker. Sag mal, Micky, wie viele Autos hast du denn eigentlich? Da wird doch die Hasskappe zur Radkappe. Das muss man doch auch mal sagen. Also, wie viel hast du denn eigentlich und wie kann man dir jetzt noch helfen?
Mir kann keiner mehr helfen. Dann sage ich dir. Das ich Einzige, was ich mit Gewissheit sagen kann, ist, dass all das, was ich vor Jahren mir mal so schön zurechtgelegt hatte, dieses, ja, das sind ja auch Wertgegenstände, die klettern ja im Wert. Und das sind ja auch Investitionsobjekte, das kannst du natürlich abhaken. Das ist in ein paar Jahren einfach nur noch ein Haufen Altmetall, wo sie alle sagen, da kannst du Geld geben, dass wir das Ding für dich in die Schrottpresse bringen. Was ist das, ein Verbrennermotor? Weg mit dem Müll. So, das ist das
genau
Thema.
Genau das hat gesagt, das sind Investitionen. Investitionsstücke für die Zukunft. Das hat mein Vater damals gesagt, als es bei Burger King in der Junior-Tüte die CDs gab, die die Form von einem Cola-Becher oder von Pommes Frites oder von einem Hamburger hatten. Die hat er nämlich gesammelt. Das und all die Spielzeuge und noch schlimmer, Ü-Ei-Figuren. Und er hat immer gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, was diese Happy Hippos, ja, oder die Tapsi Turtles, was die in Jahren mal wert sind.
Ja,
habe ich jetzt mal gegoogelt bei Amazon, ganze Set 8 Euro.
Wenn ihr das Gefühl habt, dass dieser Werbeblock jetzt wahnsinnig kompliziert gewesen ist und
also
auch
ein bisschen davontragen.
Ja, also, ne? Und auch irgendwie wirklich überhaupt nicht zum Punkt gekommen ist, dann kann ich euch nur huk24.de empfehlen, huk24.de, das ist die Website für den sehr günstigen Autoversicherer Huk. Und weil das günstig ist, sage ich euch, ihr habt nur noch bis morgen Zeit. Bis zum 30.11. habt ihr die Möglichkeit, eure alte, viel zu teure Kfz-Versicherung zu kündigen und zu wechseln, so schnell wie möglich. Huk24, ein paar hundert Euro kann man dabei sparen. Lohnt sich, denke ich mal, auf jeden Fall. Und wie gesagt,
Huk, er hat gesprochen.
So ist es.
Mehr Werbung kann man in einem Fußball-Podcast wirklich nicht mehr machen, oder? Selbst ich habe komplett den Überblick verloren, für wie viele Sachen wir eigentlich heute schon geworben haben.
Das ist ein Potpourri.
Du hast ja für Athletic Greens Werbung gemacht, obwohl das gar nicht im Briefing stand.
Ja, nun, das ist unser Problem. Wer hat sich denn in den letzten Wochen für Athletic Greens hier richtig ins Zeug gelegt, bis die irgendwann gesagt haben, jetzt hat er so schön für uns geworben, jetzt können wir auch offiziell mal wieder als Werbepartner einsteigen.
Ja, das
wird ja auch gar nicht mal gewürdigt hier, ne? Wann hab ich mir da Zeug reingepfiffen in den letzten Wochen? Ich meine, ich bin dadurch auch noch geiler und noch schöner geworden.
Ja.
Es gab also einen positiven Nebeneffekt.
Ja.
Aber dass das hier auch mal gewürdigt wird, dass hier mal jemand sagt, aha, der Beisi, der geht sehr extra Meile. Ich konnte die extra Meile natürlich nur gehen, weil ich so eine unglaubliche Fitness habe durch Athletic Greens. Aber lass uns doch wieder über Fußball sprechen.
Ich wollte nur sagen, das Motto jetzt zum 30.11. bei Huk24 erinnert mich an meinen alten Fußballtrainer, der unter einer Drogen, vor allen Dingen Marihuana-induzierten Geisteskrankheit litt und deshalb alle Sätze, die er sprach, immer doppelt sprach. Den ersten sehr laut für alle, die es hören sollten. Und den zweiten sehr, sehr leise für sich selbst, als müsste er sich rückversichern, dass er das gerade wirklich laut gesagt hat.
Okay.
Der hat unsere Freizeitligamannschaft trainiert und wenn es wichtig war, jemanden auszuwechseln, dann rief er immer ganz laut, wechselt euch.
Hat er so sein eigenes, ey, das ist ja eigentlich wie so eine, wie auf der Kirmes, einer, der in der Bude sitzt. So, und jetzt, jetzt kommt der nächste Warte, wieder verrückt, fährt zurück. Und jetzt, wenn er die Lose zieht. Großartig. Ja. Und den hattest du da als Trainer?
Ja, das war ein bisschen wie bei Jogi Löw. Wir haben uns dann am Ende selbst gecoacht.
Ja.
Ich habe ja schon vom großen Gefühl, das große Bayern-Gefühl in der zweiten Bundesliga.
Ja.
Habe ich ja schon berichtet.
Das hast du.
Als Fan vom FC St. Pauli.
Das hast du.
Jetzt ist sogar noch die Variante eingetreten, dass der FC St. Pauli.
Omikron?
Ist
oder welche Variante?
Ist so gut.
Ja.
Ja. Der braucht noch nicht mal einen Trainer. So. Die gewinnen auch ohne Trainer.
Bitte.
So,
bitte.
Was man lange dem FC Bayern nachgesagt hat.
Na, aber sie sind ja Quatsch. Die sind ja so sehr FC Bayern, dass sie halt jetzt sogar den Nagelsmann-Weg gehen und ihren eigenen Trainer, dann haben sie dem auch Corona gespritzt.
Ja.
Und haben gesagt, du bleibst jetzt auch zu Hause.
So ist es.
Auch. Ja. Ja.
Ist nicht eigentlich die eigentliche FC Bayern-Geschichte angelehnt an den großen Hit der Fantastischen Vier, MFG, JHV beim FCB, oje oje?
Bitte, ja? So was habe ich noch nicht erlebt, ja? Das kann doch überhaupt nicht sein, ja? Dass hier beim FC Bayern sowas wie Demokratie einsetzt, ja? Das haben wir überhaupt nicht gemacht, ja? Also ich bin total unzufrieden mit dieser JHV und ich dachte schon, ja, egal.
Also ich habe mir die Videos alle ja nochmal angeguckt, ja. Und so, und wirklich. Der größte Moment ist, den hätte man sich eigentlich im Splitscreen anschauen müssen.
Ja.
Das ist so zum wirklich zum bitteren Ende hin, als dann dieses eine Mitglied oder der Fan des FC Bayern auf einen Stuhl steigt.
Großartig, das kennt man sonst noch von Matusek vom Hamburger Hauptbahnhof mit der Bierkiste.
Oh, stimmt.
Nur im Gegensatz zu Matusek hat der Mann wirklich tatsächlich ein paar gute, wichtige Punkte angesprochen.
Ja, also das sozusagen der revolutionäre 1. Mai steht dort mitten Ende November in dieser Basketballhalle des FC Bayern und ruft zum Umsturz auf und will halt all die Sachen klären, den Rassismus im Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern, Katar und so. Und währenddessen geht der alte FC Bayern ans Mikro, Uli Hoeneß, und will nochmal vielleicht versöhnliche, vielleicht klärende Worte an die Fans, an die Aufrührer richten, schüttet dann mit dem Kopf. Und geht wieder weg.
So. Die letzten Tage von Gaddafi. Aber es ist.
Liebe Fans, ja, lieber FC Bayern, ich sehe davon, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal so negativ auffassen würde, wenn ich feststelle, dass ich hier festen Stuhl habe. Aber was ich da sehe, ja, und dann geht er halt einfach weg und sagt, aber ich liebe euch doch alle.
Aber man muss ja mal sagen, es ist schon sehr beeindruckend, wie man. Im Grunde genommen ist es ja so, als würde man monatelang oder zumindest wochenlang wird in der Zeitung über einen Asteroiden gesprochen, der auf die Erde prallt.
Ja.
Ja. Und es könnte ein katastrophales Szenario danach kommen, weil und so weiter und so fort.
Genau.
Das steht jeden Tag in der Zeitung.
Ja.
Und offensichtlich ist es so, dass es ja eine Parallelwelt gibt an der Sebener Straße, wo das dann trotzdem aber nicht ernst genommen wird. Also der Punkt mit diesem Katar-Antrag, da hätte man doch, also ich finde es faszinierend, wie man dafür überhaupt keine Kommunikationsstrategie haben kann.
Ja.
Also das Einfachste wäre ja zu sagen, irgendwie, ist uns wichtig, verstehen wir, lass uns eine Diskussionsrunde machen.
Ist uns wichtig, verstehen wir, machen wir trotzdem.
Aber was auch immer, aber man kann ja natürlich deutlich souveräner reagieren. Also
dialogfähig zeigen.
Absolut. Ja. So. Ja. Das Gegenteil, es wurde einfach alles ausgeblendet.
Selbst in Russland gibt es Wahlen.
Ja. Ja, und selbst in Russland gibt es, naja, aber das Selbstverständnis eines Fußballvereins ist ja, also ob man jetzt 290.000 Mitglieder hat oder 14, ist ja gefühlt vom Ergebnis das gleiche, weil du hast im Grunde genommen auch in München eine Vereinsführung, denen einfach völlig egal ist, ob sie Mitglieder haben oder nicht.
Naja, weil du weißt ja letzten Endes, wenn du darüber befinden lässt, dann ist die Stimmung insgesamt so, das ist so ein bisschen wie die CDU mit Friedrich Merz. Sie wissen, die Basis will Friedrich Merz. Also schaffen Sie einen Rahmen, in dem das auf keinen Fall werden kann. Und Friedrich Merz ist jetzt quasi der Ausstieg aus Katar des FC Bayern. Das heißt, wir wissen, wenn wir hier die Mitglieder darüber abstimmen lassen, dann ist der Deal futsch. Also schaffen wir einen Rahmen, in dem es auf keinen Fall die Möglichkeit gibt, dass A, darüber abgestimmt wird, B, dass noch nicht mal darüber gesprochen wird. Das ist halt einfach, ja, es ist ja offensichtlich. Also es ist, das kann man jetzt, ohne dass das jetzt hämisch sein soll, als absolut demokratiefeindlich bezeichnen. Denn eine Jahreshauptversammlung ist ja eigentlich dazu da, dass man offen die, dass man offen relevante Punkte innerhalb eines Vereines bespricht. Und da ist natürlich, ja, der Rassismus in den Jugendorganisationen des FC Bayern spielt eine Rolle, eine wichtige Rolle. Und da geht es natürlich auch um Katar. Das sind ja irgendwie um rund 15 Millionen im Jahr. Das ist ja, ist auch Geld, hätte ich gesagt. Das ist ja immerhin das Jahresgehalt von Nico Schulz. So. Und,
hört jetzt auf damit.
Ja, ja. Und, no hate, Hashtag. So. Aber dass das nicht zugelassen wird, ist natürlich, was das Demokratieverständnis seitens der Vereinsführung angeht, verheerend. Und ich muss auch sagen, mir, also man kann ja jetzt, man kann, also genau, wenn ich sage, man kann über das Thema diskutieren, wie man will, stimmt es ja nicht, weil das wurde ja bei der Jahreshauptversammlung nicht geschafft. Ich muss zugeben, mir sind die Bayern-Fans sympathisch.
Ja.
Die sind mir wirklich sympathisch.
Piekfeine Leute.
Piekfeine Leute, da gibt's nichts. Also, dass sie über diese Dinge reden wollen, dass sie nichts sagen, uns ist scheißegal, wo das Geld herkommt. Hauptsache Nummer eins in Europa. Das ist doch grundsätzlich erstmal eine sehr gesunde Haltung.
Absolut.
Da muss man den Bayern-Fans doch zunächst einmal Respekt zollen und sagen, gut, dass sie das, weil sie könnten es auch anders machen. Sie könnten es auch machen, wie jetzt Fans von Newcastle beispielsweise, zumindest die, die wir so als Ausriss wahrnehmen, die sagen, scheißegal, wo die Kohle herkommt. Hauptsache, wir sind jetzt bald ein internationaler Player. Das ist doch eine gute
Einstellung.
Die könnten
sich ja auch als Scheich verkleiden und sich in dieses T-Mobile-T stellen.
Zum Beispiel.
Also ja. man würde es auf jeden Fall sehen. Aber ist es nicht einfach so, wenn wir jetzt mal an den Anfang dieser Folge zurückspulen, wir haben ja wieder einmal
über schon den 20 Werbungen her.
Über den,
20 Werbeblöcke her.
Callback. Wir haben über den Hoeneß-Doppelpass gesprochen. Und eine Begründung von Hoeneß und ja auch oft von Rummenigge ist, warum man mit Katar in geschäftliche Beziehungen tritt,
genau.
Ist ja, wir
Wandel
müssen
durch
im Dialog bleiben.
Ja.
Wieso schafft man als FC Bayern einen Dialog mit Katar, aber keinen Dialog mit den eigenen Fans?
Ja, das ist interessant. Also wahrscheinlich ist der Irrglaube der, dass nur Katar Geld bringt. Und die paar Fans, die da sind, auf die kann man auch verzichten.
Die kommen auch, eh. Die zahlen auch Geld.
Ja, deswegen sage ich, es ist auch ein Irrglaube. Ja. So. Und natürlich sind die wichtig, aber man, wie bei allen Dingen derzeit, trifft man eine Abwägung. Man wägt ab und die Güterabwägung ist es. Ne? Man sagt, was kostet uns das, wenn wir die paar Fans verprellen? Am Ende kommen die ja sowieso. Andererseits, Die Frage ist halt immer, was tritt dann an die Stelle, wenn der Katar-Deal nicht mehr ist und diese 15 Millionen weg sind? Dann kommt ja höchstwahrscheinlich irgendwer anders und sagt, ihr kriegt vielleicht nicht 15, sondern ihr kriegt nur 11 oder 9. Und auf der anderen Seite ist es dann, also ich meine, das sind ja Fragen, mit denen wir uns ja auch immer beschäftigen müssen, mit all unseren Partnern, die wir haben. Wie viel Prozent Schlechtigkeit wollen wir uns erlauben? Wie viel ist gut und richtig? Also bei welchem Prozentsatz von finden wir nicht gut, sagen wir machen es nicht? Und bei wie viel Prozent, also wie viel Essig darf im Wein sein, dass wir sagen, da machen wir noch mit. Ist ja eine Frage, mit dem sich alle beschäftigen.
Absolut. So. Also wir ja auch schon mehrfach getan haben, kann man ja auch mal sagen, weil wir natürlich auch in diesem Zusammenhang gefragt worden sind, wie denn zum Beispiel wir zu unserem Partner Volkswagen stehen. Da wissen wir ja, dass der Staat Katar an Volkswagen beteiligt ist. Das ist natürlich etwas, was auch diskutiert worden ist, logischerweise.
Genau. Ja.
Für mich ist dann immer noch eine Beteiligung an einem Unternehmen auf dem freien Markt immer noch was anderes, als wenn man sozusagen direktes Geld nimmt von jemandem und dann damit bestimmte auch Werbeplattformen für
du direkt Werbung dann dafür machst.
Genau.
Ne? So, das ist ja schon noch was. Aber trotzdem muss die Frage, die kritische Nachfrage erlaubt sein, hey, Moment mal, wieso das? Oder wieso wird das verurteilt und wieso ist das in Ordnung? Und du wirst da ja auch kein abschließend befriedigendes Urteil für alle fällen können.
Vor allen Dingen, es wird ja erst dann schwierig, wenn du sozusagen dich mit Partnern einlässt und hast plötzlich einen Maulkorb. Also wenn wir jetzt sozusagen sagen würden, wir würden mit Volkswagen kooperieren, mhm, ja, und würden dann deshalb nicht mehr kritisch über Katar berichten. So, das wäre, ab da, genau, wird es ja dann schwierig. Oder ich erinnere mich an den Dieselskandal, als wir eine der ersten Sendungen danach gemacht haben und die Anmoderation war, hier sind die drei Affen von MML.
Ja.
Auch das konnte man machen, weil, genau, es so abgesprochen war. Und das ist mir dann auch wichtig. Es wird dann immer schwierig, sobald Maulkörbe verteilt werden.
Genau.
Und ich weiß nicht, inwiefern das Schweigen von Oliver Kahn nicht auch eine Art, zumindest sich selbst zugewiesener Maulkorb ist. Also den haben sie sich doch irgendwie in dieser Abhängigkeit dann selber übergestülpt. Da musste vielleicht nicht mal der Scheich irgendwie nach München fliegen, aber da so gar nichts zu sagen. Das war ja sozusagen die erste Stellprobe für Oliver Kahn auch, wo man ihn auf seine Volksfähigkeit überprüfen konnte in seinem neuen Job als Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge. Und dann ist diese erste Rede so inhaltsleer, was die kritischen Punkte angeht, dass du dich schon fragen musst, was hat der da gemacht und, ja, ja, warum?
Hier ist übrigens der Punkt, wo ich mich als Fan vom FC St. Pauli natürlich sehr deutlich distanzieren möchte im Vergleich zum FC Bayern der zweiten Liga, weil Haltung und klare Kante kennt man am Millern-Tor und das ist etwas, was man dem FC Bayern... Nein, aber das ist natürlich
geht
etwas...
Geht dann wieder los, klare Kante.
Was man dem FC Bayern natürlich vorwerfen muss, ist, dort keine Haltung zu haben, weil wenn man wirklich glaubt, dass... Du hast es gerade genannt, Dialog, Annäherung durch Dialog.
Nee, Wandel durch Annäherung.
Wandel durch Annäherung, genau. Ja. Also wenn man wirklich glaubt, dass dieses Sponsorship dazu beiträgt, dass man in dem Land Katar etwas verändern kann, weil man in den Dialog eintritt,
ja,
dann muss man es natürlich auch logischerweise zelebrieren und öffentlich, genau, machen. Dann muss man nach Katar gehen, während man im Trainingslager ist, ja, und mit dem Regime von Katar Diskussionsrunden machen über Gleichberechtigung, über Frauenrechte, über, genau, LGBTQ-Rechte und so weiter diskutieren,
genau,
und das auch öffentlich tun in, exakt, Livestreams und Ähnlichem,
genau,
aber nicht in Hinterzimmern und nicht als sozusagen fadenscheinige Ausrede dafür, dass man eben das Geld nimmt. Also wenn du sagst, du machst das, weil du einen Dialog mit diesem Land haben willst, dann führe auch den Dialog und zwar das öffentlich.
Muss halt sehr unangenehm
so,
sein,
dass es,
ne,
dieses Land, genau, auch eben unangenehm trifft. Genauso, genau, ist es. Und das muss man ihnen vorwerfen, knallhart vorwerfen in Bayern. Und dass das am Ende zum wirklich absurden Bild führt, dass die gesamte Vereinsführung, inklusive Edmund Stoiber, gegen die Aufnahme der Menschenrechte als,
ja, Wahnsinn,
Wert in den Statuten vom FC Bayern führt, ist einfach, das ist einfach...
Und dann stand in der Süddeutschen, stand in dem Kommentar dazu, wahrscheinlich aus Trotz, also nochmal, der Herr Ott, der das ja alles einreichen, ja, wollte, dass, ja, das ein Punkt gewesen wäre, also dass Katar ein Diskussionspunkt gewesen
war,
wäre.
War das der mit dem geilen Commodore-Bayern-Shirt mit dem Weißen? War der das? Glaube, ne?
Weiß, aber also halten wir nochmal fest, der muss über zwei Instanzen vor Gericht gehen und es wird trotzdem abgelehnt, dann findet das nicht in der Ansprache von Oliver Kahn statt, dann lehnen sie diesen nächsten Punkt mit den Menschenrechten ab, aus Trotz, wie dann zu lesen war, da fragst du dich doch schon, was passiert da? Und vor allen Dingen, waren sie sich dem Ganzen bewusst, was das auch für Langzeitschäden haben kann für das Image dieses Vereins? Plus, wenn Kahn sich nicht äußert, wenn auch ein Rummenigge und ein Hoeneß sich nur in der Art und Weise äußern, wie sie es getan haben, also Rummenigge gar nicht und Hoeneß eben mit diesem nun schon berühmten Zitat.
Ja.
Und dann ist der Einzige, der sich wirklich vor die Kameras stellt und Interviews dazu gibt und sozusagen in der Krise eine Figur macht und auch eine gute, ist der Trainer Julian Nagelsmann. Und das ist nun beileibe nicht dessen Aufgabe.
Ja,
absolut.
So, also warum ist plötzlich Julian Nagelsmann der Außenminister des FC Bayern? Der ist dafür zuständig, dass die Mannschaft guten Fußball spielt. Den Rest sollten sie bitte von ihm und der Mannschaft fernhalten. Und das gelingt ihnen mal wieder in atemberaubender Art und Weise nicht.
Ja, Nagelsmann, der jetzt schon mit dem Blasrohr am Trainingsgelände steht und versucht, noch die zwei, drei ungeimpften Spieler zu treffen.
Los, schöne lauf! Schöne Vorstellung.
Spieler XY.
So, ich habe schon Bock, auf jeden Fall seit langer Zeit mal ein bisschen, wie soll ich sagen, bin ich hoffnungsvoller,
ja,
was den deutschen Klassiko angeht.
Bis es in der 0:3 steht. Das ist richtig, der Klassiker.
Ich hatte bis heute früh noch auf eine Karte spekuliert, weil ich es mir schon ganz gerne vor Ort ansehen wollte. Aber ja, das wird wahrscheinlich mit einer, ich gehe jetzt mal davon aus, 2/3-Reduzierung, also maximal 20.000, 25.000 Zuschauer in Dortmund, wird wahrscheinlich dann nicht drin sein. Also es wird ja wohl so sein, Dortmund hat das Ding ausverkauft mit 67.000, muss jetzt nochmal komplett den Vorverkauf neu starten, denke ich. Ähnlich wie in Wolfsburg, die, während sie alle in Sevilla waren letzte Woche, davon erfahren haben, dass sie halbieren müssen gegen Dortmund. Das ist schon dann alles sehr schwierig. Das sind die Begleitumstände dieses Derbys. Mal gucken, ob sich Borussia Dortmund zum Titel geimpft hat, wenn Kimmich nicht spielt. Das ist ja auch noch eine der Geschichten. Und ansonsten hat man aber natürlich das Gefühl, nach diesen Querelen bei der Jahreshauptversammlung und diesem doch sehr mühsamen 1:0 gegen Bielefeld, während Haaland bei Borussia Dortmund zurück ist, dass die Dortmunder diesmal mit einem leichten Vorsprung in dieses Spiel gehen und die Bayern vielleicht moralisch und emotional gehandicapt sind. Aber ihr wisst, wie oft wir uns diese Hoffnung in der Vergangenheit schon gemacht haben.
Ich bin wirklich, also ich bin von wenigen Dingen so fest überzeugt gewesen, wie dass der BVB dieses Spiel einfach, also sowas von mit, also sowas von unfassbar dick verlieren wird. Wirklich, ich bin, das haben einfach die letzten Jahre, ich weiß gar nicht, was die letzte geile Begegnung war. Ich glaube, die ist auch schon 3 Jahre her. Da saß ich mit meinem Bruder in dem Keller von einem Kumpel von meinem Bruder. Liebe Grüße an Dirk. Und dann haben wir geguckt und dann haben noch Leute wie Brun Larsen und so da gespielt. Und da hat der BVB doch ganz knapp 3:2 gewonnen.
3:2.
Das war ein so geiles Spiel. Ja. Das hat richtig Spaß gemacht. Und das war dann, war das nicht sogar der Schlusspunkt, bevor sie dann in der, das muss doch diese 9-Punkte-Hinrunde gewesen sein, die Herbstmeisterschaft.
Das war Herbst, das war entweder Spätsommer oder Herbst 2018.
Genau.
Ich war beim Bero, also hier im Vereinsheim von Berolina Mitte und hab's mit Joachim Krull geschaut. Und ich glaube, Reus oder so hat das 3:2 gemacht. Und dann weiß ich noch, da hängt jetzt ein Bild von diesem Moment, hängt in dieser Kneipe, weil Joachim Krull Lokalrunde ausgegeben hat, weil er als Dortmunder so außer sich war, weil sie dieses Spiel noch gewonnen haben. Deswegen ist es auch eins meiner Spiele, was ich nie vergessen werde. Also eines, was ich nicht im Stadion verbracht habe, aber in der Kneipe. Und es war aber dieser, ein Moment, wie ihn nur eine Kneipe bedingen kann. Mhm. In dieser Enge und dann dieses auch Enge, also die Enge der Kneipe, die Enge des Ergebnisses, diese Knappheit und dann Joachim Krohl, der völlig außer sich war. Es war wundervoll.
Ja, das war wirklich toll. Das war wirklich toll. Und ich bin, da muss man einfach sagen, da haben wirklich diverse Duelle dafür gesorgt, dass ich da mittlerweile mit einer Erwartungshaltung reingehe, die in etwa dem Level entspricht in der Erwartungshaltung, mit der ich in MPKs reingehe. So denke, das Ergebnis wird mich wahrscheinlich ähnlich begeistern. Aber wir gucken mal. Wird ja übrigens aus beiden auch live getickert. Also von daher passt es ja. Wobei jetzt ist ja, naja, egal. Warten wir es mal ab. Übrigens, was wir ja, wo wir gerade über Borussia Dortmund und tolle Duelle sprechen, was wir überhaupt noch gar nicht erwähnt haben, und das ist eine Unverschämtheit. Du hast ja schon über die Vereinslegende Joachim Krull gesprochen. Nobby Dickel ist am Samstag 60 Jahre alt geworden. Nobby Dickel. Nobby Dickel oder wie andere sagen, was ist das denn für eine Scheiße? Das ist doch eine Kacke. Jetzt klingt das schon wie Pele Wollens, ne?
Ja.
Das
eine,
dieser scheiß Bayern Dussel immer. Ja, also.
Liebe Grüße. Keiner kann sich so schön über Bayern-Dusel aufregen.
Der vermutlich neutralste Fußballreporter Deutschlands, Nobby Dickel, ist am Samstag 60 Jahre alt geworden. Ganz im Gegensatz zu seinen Knien. Die sind brandneu. Und dazu möchten wir auch ganz herzlich gratulieren.
Ich wollte auch einen Kniegag machen, irgendwie mehr Kerzen auf der Torte, aber das hat alles. Du bist einfach der Buster Keaton der deutschen Comedy. Da bist du schneller.
Sag niemals Knie mit Norbert Dickel. Ja.
Aber also ist das hier dein persönlicher Kniefall vor Nobby
Dickel?
Wir
machen jetzt die Frank Zander. Pass auf.
Ja, genau.
Hallo, grüß dich, mein lieber Norbert. Alles Gute zum 60. Geburtstag. Du bist der Held von BVB. Und dazu alles Gute. Nobby, wir grüßen dich und so weiter und so
und weiter. Ja. So, wir müssen jetzt hier das Studio aufräumen, weil wir gehen gleich ins Fernsehen.
Ja, das ist richtig. Stimmt.
Außerdem sind wir am Ende.
Mike ist schon ganz aufgeregt.
Ich bin voll aufgeregt.
Stimmt, wir haben schon über eine Stunde gelabert.
Ja, dann kann ich euch gar nicht wirklich das furchteinflößende und sehr, sehr beängstigende Ende meines Lissabon-Trips erzählen. Vielleicht mache ich das mal nächste Woche.
So eine Mutante mitgebracht oder
was? Nein, das war sehr unschön. Also dann vielleicht noch da drei Sätze zu, weil es gab ja Bilder aus Lissabon von Ausschreitungen von BVB-Fans. Da sind dann Tische und Stühle geflogen. Es wurden auch zwei Polizisten verletzt. Ich habe mal noch mal nachrecherchiert. Es war so, dass es in Lissabon eine sehr, sehr offensive Dealer-Szene gibt. Und dann sind vor einem Pub in Lissabon ein paar Dortmunder mit den Dealern aneinander geraten. Und dann haben die Dealer den Pub gestürmt und es kam halt zu einer zur Handgreiflichkeit, Auseinandersetzung, worauf die Polizei eingeschritten ist und einfach dazwischen geknüppelt hat, zwischen die Dealer und die BVB-Fans. Dabei sind auch zwei Polizisten verletzt worden. Was man gesehen hat, sind am Ende Dortmunder, die Tische und Stühle geworfen haben im Kampf mit der Polizei. Aber das ist die Vorgeschichte. Die Nachgeschichte ist, dass sie ab der 60. Minute als Sippenhaft eine Blocksperre verhängt haben. Wir also ab der 60. nicht mehr aus dem Stadion kamen als BVB Fangruppe. Und dann wurden wir danach, anderthalb Stunden nach dem Abpfiff gedauert, und dann hatten sie draußen mit, also wirklich bis unter die Zähne bewaffnete paramilitärische Polizisten oder Polizeieinheiten, also mit so Darth Vader-Helmen und Robocop-Panzerung und so, standen sie da mit Gummigeschossen und Knüppeln und haben einen Korridor bis zum Bahnhof gebildet, so ein Spalier, und haben nur darauf gewartet, dass irgendein Borussen-Fan auszuckt, um komplett alles kurz und klein zu schlagen. Ja. Und es war wirklich, das hat mir persönlich, ich habe mich da extrem unwohl gefühlt. Wir waren ja 2400 Fans ungefähr, viele Frauen, Kinder auch dabei und so.
Ja.
Und dann sind wir da zum Bahnhof geleitet worden von diesen Polizisten, die natürlich als persönliche Vergeltung wegen ihrer zwei verletzten Kollegen nur darauf gewartet haben, dass was passiert, weil das ihre Legitimation halt für den Rundumschlag gewesen wäre.
Das hat dir den Spaß am Zusammengeschlagen werden, also gründlich vergelt, möchte ich mal sagen.
Ja, aber ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast, aber ich bin auch schon ein paar Mal mit Borussia Dortmund auswärts gewesen in London, in Barcelona, sowas hatte ich noch nicht erlebt, und es war ganz klar, dass das sozusagen das Nachspiel dessen war, was in der Nacht vorher passiert war, und wollte diese Geschichte einmal noch teilen, weil da waren viele dabei und es war ein sehr, sehr mulmiges Gefühl.
Ja, klar. Ja, ist ja auch, du weißt ja nicht, wo die Reise dahin geht. Also ich meine, das ist auch ohne zu wissen, wo die Reise hingeht, ist verprügelt werden jetzt erstmal kein Vergnügen.
Ja, ja, und vor allen Dingen, wenn du weißt, es reicht halt das Streichholz für einen genau. Flächenbrand, ne?
Exakt.
So, und Gott sei Dank hat niemand der Borussia-Fans, und das ist ein großes Kompliment auch an diesen ganzen Tross von 2400 Menschen. Niemand hat gezündelt. Alle haben das ertragen, sind ruhig nach Hause gegangen, und deswegen kam es auch zu keineren weiteren Zusammenstößen.
Sehr gut.
Sehr gut.
Wenigstens das.
Unser Mann vor Ort, der Uli Klose von Fußball MML, Lukas Vogelsang, berichtete aus Lissabon. Vielen Dank, Lukas, und komm gut nach Hause.
Genau, und ich rufe jetzt gleich erstmal Pit Gottschalk zurück. Dann klären wir das mal.
Mach das. Und wir sehen uns gleich bei Sky.
Ja.
Ganz im Gegensatz zu mir, Ralf Möller, ich bin gleich bei Sly.
So, tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.